Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Philosophischen Brocken. Am Mikrofon Ulrike Kadi. Wir bringen heute einen von Herbert Rachowitz zusammengestellten Bericht des Sommerworkshops der Gruppe Phänomenologie. Das Treffen, das verschiedenen Themen zwischen Philosophie und Politik gewidmet ist, fand heuer zum zweiten Mal statt. Wir haben über das Treffen im vergangenen Jahr, bei dem es um die politische Philosophie Claude Lefort's ging, berichtet. Dieses Jahr diskutierten Gerhard Unterturner, Silvia Stoller, Herbert Rachowitz, Gabriela Burkhardt, Janosch Bekeci, Ulrike Kadi und Gerda Ambros über Fragen rund um die Menschenrechte. Grundlage der folgenden Diskussionsausschnitte war zunächst ein Text von Ernst Tugendhat über Menschenrechte, der in seinen Vorlesungen zur Ethik bei Surkamp erschienen ist. Später beziehen sich die Diskutantinnen auf Etienne Balibars Text »Was ist eine Politik der Menschenrechte?« Ernst Tugendhat versucht, Menschenrechte aus dem wechselseitigen Verhältnis zwischen einzelnen Personen abzuleiten. Etienne Balibar betont in seinem Konzept der Egalibertät den engen Zusammenhang zwischen Freiheit und Gleichheit.
Moralisch zu sein heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der man sich selber und den anderen das Recht zuschreibt, sich über jemanden aufzuregen und betroffen zu sein, wenn man betroffen zu sein darüber, dass über einen selber man sich aufregt. Das heißt, man ist drinnen, das klingt zunächst einmal emotionalistisch, das zitiert auch Sommer, er sagt, es gibt menschliche Einstellungen, die sind Vorwurf, Empörung auf der einen Seite und Schuldbewusstsein auf der anderen Seite. Und wenn wir uns zugestehen, dass wir dem anderen Vorwürfe machen können und dass der andere sagt, okay, ich erkenne das an als eine Schuld und das Ganze wechselweise, dann sind wir im Bereich der Moral. Es ist natürlich möglich, Moral eines Volksstammes zu analysieren, ohne in diesem drin zu stehen. Das heißt, wir können feststellen, dass die Leute rot anlaufen oder sonst irgendwas machen, wenn ihnen bestimmte Sachen wieder fahren. Aber das ist nicht das, was wir wissen müssen, damit wir überhaupt wissen, was Moral ist, sondern das beobachten wir. Moral ist Teilnahme an einem solchen geteilten System, insofern, ich weiß nicht recht, was du relationalistisch nennst oder so, aber in dem Sinn könnte man es relationalistisch nennen. Und nirgends anders ist zu begründen, warum es berechtigt ist, eine Sache gut zu nennen, als in diesem System von Ich und Du Lebenslauf fest. Wenn man jetzt das annimmt, dann hat man eine Antwort, die nicht traditionalistisch ist und die auch nicht absolut vernunftmäßig kantianisch ist, sondern die relativ auf eine menschliche Gemeinschaft ist, aber in dieser relativen menschlichen Gemeinschaftlichkeit absolut ist. Das heißt, sobald ich drinnen bin in der Gemeinschaft, gilt das als ein Kriterium dafür, dass ich drin bin, sonst falle ich raus. Es ist natürlich nicht unmöglich, dass man rausfällt, aber das ist dann auch per Definition nicht mehr die Teilnahme an einem moralischen Argumentationszusammenhang.
Ja, aber das eine wäre sozusagen die Partizipation an Vorwurfs- und Schuldstrukturen, sagen wir mal so, oder Verpflichtungsstrukturen. Mhm. Und das andere ist sozusagen die Inhalte, auf die man sich verpflichtet. Also man kann sich ja sozusagen eine ausgedehnte Mafia-Familie vorstellen, die sich sozusagen gegenseitig Vorwürfe macht, wenn man, was weiß ich, eine falsche Mordmethode gewählt hat. Und Mord an und für sich ein legitimes Mittel gilt, bei dem sozusagen allgemeiner Konsens herrscht.
Ja, ich würde auch sagen, es gibt im Prinzip diese zwei Verwendungsweisen von Moral. Das eine ist die Moral der Gangsterkrieg. Und das andere ist die Frage, ob wir, wenn wir darüber nachdenken, geneigt sind, diese Moral anzuerkennen. Ob das eine begründungsfähige Auffassung von Moral ist. Er würde sagen, tatsächlich, in einem Fall kann man sagen, die Mafia ist eine solche Gruppe von Menschen, die sich auf diese Art und Weise wechselseitig selbst verpflichtet. Also das Stichwort ist wechselseitige Selbstverpflichtung in Empörung und Schuldzusammenhänge. Wie das im Einzelnen ausschaut und welche zusätzlichen Anforderungen man vielleicht noch stellen muss, um zu sagen, das lässt sich tatsächlich vertreten, allgemein, das lässt sich sozusagen begründen in einem Kontext, der so weit gesteckt ist, wie immer er gesteckt ist. Das ist klar, wenn ich sage, ich habe kein größeres Anliegen, ich habe keinen größeren Anspruch, als denn nur meinem Onkel gegenüber zu vertreten, dass ich mich so verhalte, dann kann man sagen, klar, dann komme ich nicht über den Mafia-Zusammenhang hinaus, aber dann habe ich auch einen sehr, sehr schwachen Begründungsbegriff, dann kann ich nicht wirklich philosophische Gewichtigkeit für das beanspruchen. Wenn ich, insofern, ich rede deswegen so direkt, weil das ist eigentlich sein Haupt- und Staatsanliegen der ganzen Vorlesung für die Ethik, eine Begründungsform für solche Urteile zu finden, die nicht zirkulär sind und die nicht traditionalistisch ist. Und diese Begründungsform liegt in der Teilnahme an gemeinschaftlich wechselseitig reziproken Urteilen unter diesen Bedingungen. Kinder, Alte, Kranke und Behinderte haben nicht einmal die dafür erforderlichen Fähigkeiten, nämlich dieses Einklagens. Und die, die kein Eigentum haben und auch kein solches erwerben können, weil der Besitz unter den Privilegierten bereits aufgeteilt ist, haben zwar die Fähigkeit, aber nicht die materiellen Bedingungen. Diejenigen, die kein Eigentum haben, haben die Voraussetzung der eigenen Lebenshaltung nur, wenn sie sich bei denen, die Eigentum haben, verdingen und sich also von ihrer Macht abhängig machen. Das liberalistische System der Menschenrechte ist also in seinem inhaltlichen Konzept ein nicht legitimes, weil es erstens die Interessen verschiedener Teile der Bevölkerung nicht berücksichtigt und weil es zweitens neue Machtverhältnisse zugunsten der privilegierten Klasse erzeugt.
Das wäre sozusagen fast schon marxistisch gesprochen.
Ja, das war das, was ich meinte mit diesen ideellen Individuen, die. Genau da kann dann die Menschenrechte nicht greifen, wenn die Verletzungen dort stattfinden, wo die Voraussetzungen nicht gegeben sind, die Menschenrechte einzuklagen. Oder wo Menschenrechte nur in solcher Form erlangt werden können, wenn man sich aus einer Gemeinschaft, ich denke jetzt zum Beispiel Frauen in Anatolien, ja, die können die Menschenrechte für sich beanspruchen, wenn sie sich aus ihrer Gemeinschaft ausschließen.
Ich finde ein Problem, mit so Rawls hergesprochen. Ja. Du hast Leute mit verschiedensten Moralen. Ja. Die Frage ist, kann ich die Leute mit den verschiedensten Moralen alle dazu zu bewegen, sie auf einem bestimmten Set von Menschenrechten zu einigen? Und da denke ich, deswegen sagt der Rawls, die Menschenrechte dürfen nicht von einer bestimmten Moral abhängig sein. Ja? Mhm. Das heißt sozusagen, die Rede von den Menschenrechten im Sinne der Minimalbedingungen jetzt nicht von Tugend hat, sondern die im Negativen eingeschränkt sind. Also die Stärke davon ist das, auf das können sie Leute der verschiedensten Moralen einigen, ob traditionalistisch, liberal und was immer, sozusagen alle können sich darauf einigen. Ja? Mhm. Und das scheint mir jetzt schon die Frage an den Tugendhat zu sein. Ist hier sozusagen nicht seine Theorie der moralischen Rechte oder Menschenrechte so intrinsisch mit seiner Moral verbunden, und dass jetzt einfach sehr viele Leute davon, es gibt nur gleich, die werden das ablehnen. Ja? Dann jede Menge. Und die ganzen liberalen Theoretiker und Kontraktualisten an einem Traum dran denken, nur wenn er jetzt das Kapitel schreibt, sozusagen, ihre Meinungen zu ändern. Ja? Was hilft mir das dann zu sagen, sie könnten sich darauf einigen? Ja? De facto tun sie es nicht.
Ja, aber passiert, klappt das beim Rawls? Ich meine, einigen sie alle auf der Welt auf den Rawls auch nicht, oder?
Naja, aber ich denke mal, an sich sicher.
Ja, ich wollte nur sagen, ich finde es spannend, dass sozusagen
sozusagen die Forderungen bei Rawls sind letztendlich ähnlich wie die von Amnesty. Ja? Also auf diesem Katalog von Amnesty können sich sehr viele Leute aus sehr vielen Traditionen einigen. Auf das, was der Tugendkatalog verlangt, ja? Sozusagen können sich nicht einmal, hart gesagt, 5% unserer Gesellschaft einigen. Ja? Ich rede so gar nicht, ob das, es wäre vielleicht wünschenswert, dass sie es täten, aber sie tun es nicht.
Ja? Es sind zwei unterschiedliche Argumentationsstrategien und das geht zurück auf das, was wir vor einem Jahr diskutiert haben. Weil was der Tugendhat nämlich vorschlägt, ist so etwas Ähnliches, was wir gesagt haben, mit die argumentativ gestützte Ausweitung bestimmter Grundvoraussetzungen im Laufe der Geschichte. Ja. Die Frauen in Anatolien, da komme ich auf den Begründungszusammenhang zurück, nur dann, wenn man festhält an Begründungszusammenhängen, kriegt man es hin, dass die Frauen in Anatolien nicht auswandern, sondern den Männern sagen, ihr seid doch der Auffassung, dass das und das für einen Bürger ein berechtigter Anspruch ist. Zweitens seid ihr der Auffassung, dass wir auch Bürgerinnen sind. Oder willst du das leugnen? Wenn Männer Bürger sind und diese Rechte haben, Frauen Bürgerinnen sind und diese Rechte haben, dann folgt daraus, dass Frauen gleich bezahlt werden sollten, etc. etc. Das ist sozusagen ein Bootstrapping innerhalb eines Sozialzusammenhangs mit Hilfe von Argumentation. Das geht nur mit Begründung. Das geht nur mit Begründung. Und das andere Modell, das Rawls-Modell, ist an dieser Stelle kein Begründungsmodell, sondern ist ein Überlappungsmodell. Ja? Das Rawls-Modell ist ein Modell, wo man sagt, die Begründungszusammenhänge, wie das alles zusammenhängt und aufgrund von welchen Argumenten ich mich dafür bereit erkläre, das lasse ich gerade weg. Ich schaue, wo überlagert sich das so, dass wir einen Chor haben, den wir beide akzeptieren können, ohne Begründung. Und der Tugendhat ist tatsächlich das andere Modell, das er ganz einfach sagt, und an dieser Stelle ist er radikaler. Der Stachel ist in dieser Gemeinschaft selber. Und damit dieser Stachel wirksam wird, brauchst du einen starken Begründungsbegriff. Und hat es überhaupt keinen Sinn, so ein bisschen negativ zu sagen, Begründung ist doch ein formales Spiel, das nichts mit Inhalten zu tun hat. Das hat sehr viel mit Inhalten zu tun.
Es gibt einen Text, der hat mich darum am stärksten beschäftigt und der stützt das, was du gesagt hast, Michel, und zugleich bereitet er meine Schwierigkeiten. Ja? Und zwar diese Anmerkung 5 auf Seite 546, ich weiß nicht, wer den Text vor sich liegen hat. Das finde ich nämlich, er spricht davon, ja, in dem Zusammenhang, also zum Beispiel Chile, was passiert mir in Chile, wenn ich jetzt mit diesen Argumenten komme? Da wird man mir entgegenhalten. Aber woran können wir dann appellieren, um zu vermeiden, dass sich das Geschehene wiederholt? Ja, sozusagen, also wann der Zusammenhang ist irgendwo, dass die Moral sozusagen die traditionellen Stützen Gott, Natur oder Vernunft verloren hat. Ja, es gibt weder das eine noch das andere noch das andere. Ja, sozusagen, woran können wir dann appellieren, um zu vermeiden, dass sich das Geschehene wiederholt? Und welche Antwort gibt er jetzt? Die Antwort lautet, Hitler, Stalin und Pinochet und ihre Henkersknechte haben sich von solchen Berufungsinstanzen genauso wenig beeindrucken lassen wie von der Moral selbst. Also das heißt sozusagen, ganz wurscht, die helfen nichts. Das Einzige, wodurch sich vermeiden lässt, dass diese Verbrechen sich immer wieder ereignen, ist, dass möglichst viele Menschen an die Menschenrechte glauben, beziehungsweise dass sie sich moralisch verstehen. Was gefragt wird, ist nicht nur Überzeugungsarbeit, sondern ist auch Kampf. Ja? Ich sage das bewusst ganz hart. Ja. Es ist sozusagen der Kampf gegen den, der nicht im Traum daran denkt, sozusagen das, was mir einleuchtend erscheint, sich überhaupt auf eine Diskussion drauf einzulassen. Ja? Und ich glaube schon, dass man das auch einbringen muss, weil das, was mit Menschenrechten angesprochen worden ist, die Durchsetzung von Menschenrechten, würde ich einmal sagen, geschieht das ist vielleicht blöd, das so zu sagen, aber geschickt zu überwiegenden Teil nicht durch Überzeugungsarbeit, sondern durch Kampf. Und dann ist schon die Frage, was ist dann aber die Rolle der Vernunft und der Begründungsarbeit dabei?
Und was ist die Rolle von Recht?
Und von Gewalt.
Und von Gewalt.
Ja, also von Gewalt. Gut, Gewalt hast du jetzt gesagt, aber Gewalt ist in Ordnung, aber was ist dann noch die Rolle von Recht? Mhm. Weil, wenn ich das jetzt einmal zugespitzt nehme, was du sagst, okay, da gibt es die Leute, die haben die richtige Überzeugung und hoffentlich die größere Anzahl von Soldaten. Die werden dann eingeschritten. Menschenrechte sind dann die Stammesüberzeugung von den Leuten, von denen wir glauben und hoffen, dass sie die größere Armee haben.
Ja, wenn du Armee oder die Fähigkeit, die größere Menge von Menschen zu mobilisieren, dann.
Genau, meine, dann ist aber wirklich, also ist aber wirklich, hat aber wirklich nichts mehr mit Rechten im allgemeinen Sinn zu tun. Das ist dann einfach so, dass die Leute von paternalistisch bestimmen, der Rest, also eigentlich die USA-Position, ja. Paternalistisch wird bestimmt, wir wissen, was die Menschenrechte sind, ihr müsst die Menschenrechte übernehmen, wenn ihr es nicht übernehmt, dann werden wir euch eine auf den Deckel hauen. Das ist ein Abschied
da muss ich präzisieren, ich meine mit Kampf, sozusagen dann einen Kampf, der sich von der Moral verabschiedet. Also das heißt, vielleicht ist das unverständlich, aber ich meine, dass es auch einen Kampf, eine Lüge gibt sozusagen, der sich Prinzipien der Moral und auch der Menschenrechte selber verpflichtet werden.
Absolut großartig, und dann sind wir wieder bei der Fußnote 5, nämlich der Kampf macht nur Sinn, wenn er über die Moral läuft. Und das heißt, er hängt letztlich daran, dass gefordert wird, dass die Leute, die kämpfen, nicht irgendwie kämpfen, sondern nach moralischen Prinzipien. Insofern ist es doch unentbehrlich.
Ja, Bali Bahn nimmt ja schon etwas vorweg mit diesem Einwurf des Kampfes, wenn er sagt, es kann ja nur eine Selbstemanzipation geben und jede Emanzipation von außen ausschließt. Das würde ja hier heißen, dass genauso eine Position, diese paternalistische Position, er versucht auszuschließen. Also da eine Dualität besteht zwischen dem, dass er zum Kampf aufruft und andererseits auch nur sagt, man kann auch nur in der eigenen Sache helfen.
Ja, wenn man das mit der vorigen Position verbindet, dann heißt das, dass sozusagen Widerstand gegen Unterdrückungsformen selbst eigentlich gerecht sein müsste. Und das ist die Problematik. Also,
Sehe ich auch so. Ja. Wobei, das würde ich jetzt noch im Zusammenhang sehen mit dem, was der Gerhard gesagt hat, das revolutionäre Moment und das evolutive Moment in den Menschenrechten. Das ist ja nicht ganz ausgewogen zusammen, weil wenn man nämlich sagt, die Menschenrechte sind eine so gute Idee, dass unendlich viel aus ihnen noch entstehen kann, unter dem Appell an die Ursprungsintuition, dann bräuchte man ja an dieser Stelle einfach nur einen Einsichts- und Diskussionsprozess, der eben so eine Konsequenz hat, wie zum Beispiel die Frauen in Anatolien sind auch berechtigt. Ja? Das ist ein weiterer Schritt in der Realisierung der Menschenrechte. Die Behinderten haben ebenfalls das Recht, einen freien Zugang zu Konzertsälen und so weiter zu haben. Ein weiterer Schritt in der Realisierung der Menschenrechte. Und das ist alles nicht revolutionär. Und wenn Gewalt auftritt, dann nur gegen ein bisschen besonders bockige, uneinsichtige Leute, die aber in Wirklichkeit einsehen könnten, worum es da geht. Die andere Geschichte ist die des Revolutionären, in dem Sinn, den du mir, glaube ich, im Auge hast, nämlich es gibt Blockaden in der Verwirklichung der Menschenrechte, die sind derartig schwerwiegend und auch schockierend, dass man sie ausräumen muss. Wenn man gesetzt den Fall, man hat nur die richtigen Überzeugungen, muss man diese Blockaden ausräumen. Und an der Stelle wird dann etwas problematisch, ob man einen paternalistischen Menschenrechtsbegriff hat, den man den anderen aufzwingt, oder aber ob man sagt, da gehe ich dann doch in die marxistische Linie mehr, indem ich einfach sage, Menschenrechte ist ein ideologisches Konstrukt, das sich die Leute zurechtlegen, die diese Blockaden produzieren. Und da muss man auch an den Menschenrechten vorbei mal. Da muss man zum Beispiel die auch ins Umerziehungslager schicken. Ne? Dann muss man in Vietnam oder Kambodscha oder so die Intelligenz aus der früheren Zeit muss man einfach umziehen.
Oder die Frauen in Anatolien.
So, ja.
Ist dasselbe. Also die Frage ist immer, inwieweit sozusagen Einschätzungen in Bezug auf Kategorien sozusagen selber wieder diskriminatorische Festlegungen platzieren. Beziehungsweise eigentlich den Anspruch auf ein Wissen, wo sozusagen den anderen sowohl die Situation beschrieben wird, wie auch ihr Unwissen im Hinblick auf ein Wissen, das sie noch nicht erreicht haben, was eigentlich der klassische Problematik des Emanzipationsbegriffs überhaupt ist.
Ich meine, man muss auch, damit sie das genügend im Kreis drehen, muss man auch sagen, wenn man die Frauen in Anatolien die Umerziehungslage erwähnt hat, muss man auch die lateinamerikanischen Großgrundbesitzer nennen, ja, wo man sagt, die stellen sich hin und sagen, wir haben doch sowieso die Menschenrechte, ich habe die große Hacienda und ich sehe gar nicht ein, und ihr dürft auch stimmen, ihr habt sozusagen auch das Wahlrecht, vielleicht gerade noch, und ich sehe gar nicht ein, was ihr sonst noch wollt. Ja. Wir brauchen keine gerechte Landordnung, weil Eigentum ist ja von den Menschenrechten garantiert, oder Südafrika. Ne? Das Eigenrecht ist von den Menschenrechten garantiert, deswegen erfüllen wir die Menschenrechte sowieso und es ist gar nicht einzusehen, was ihr noch sonst wollt. Ja? An der Stelle liegt sich irgendwie sehr nahe zu sagen, der Sinn der Menschenrechte muss dieses Gewaltmoment sehr wohl mit drin haben, weil das solche Blockaden sind. Ja? Aber das Problem löst sich damit nicht, das ist nur eine Beschreibung des Problems nochmal.
Ja, und dazu kommt, dass sozusagen nicht nur das Eigentum quasi einfach mal anerkannt ist und diese formale Legitimation, sondern da gibt es eben Gesetze wie diese Standardformel, es ist sowohl den Reichen wie auch den Besitzlosen nicht erlaubt, unter Brücken zu nächtigen. Also, ja, mit Eigentum spricht so etwas an, was ich ganz spannend finde, und zwar, wer verbietet dieses Eigentum und wer schützt dieses Eigentum? Das Eigentum in Südafrika hat sich jemand angeeignet unter einem gewissen Recht. Ich denke jetzt daran, dass Parzellen auf dem Mars verkauft werden, und zwar das nach kalifornischem Recht funktioniert. Also die Veräußerung des Mars nach kalifornischem Recht
gibt eine... Sollen Sie warten, bitte?
Ja, ich meine, da stellt sich die Frage nach dem Recht. Wenn man das nach universalem Recht nimmt, nach welchen nationalen Gesetzen wird das Eigentum vergeben und nach welchen universalen Gesetzen schützt so eine Idee wie Menschenrechte diese von anderen Institutionen vergebenen Rechte?
Man könnte nicht sagen, das Verhältnis von Menschenrechten zu Eigentum hat zwei wichtige Alternativen, wo man sozusagen drauf stößt, und in beiden Fällen ist es ein bisschen anstößig. Das eine ist, dass man sagt, wir haben ein Eigentum und wir deklarieren, dass wir ein Recht drauf haben, nämlich wir, die herrschende Klasse, deklarieren, dass das, was wir uns erarbeitet haben, jetzt auch noch das Gütesiegel kriegt, das darf. Das dürfen wir haben. Wir holen uns noch zusätzlich, nicht nur holen wir es uns, sondern wir holen uns auch noch die Legitimation davon. Das heißt, was wir in der Geschichte erarbeitet haben, beanspruchen wir auch noch zeitlos. Ja, das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist die, das geht mir in das, was der Never-Ending-Prozess ist, dass es den Widerspruch gibt dazwischen, dass Eigentumsrechte eigentlich ein Stillstand der Geschichte sind und Menschenrechte verstanden werden sollen als eine Fortsetzung, eine nicht abschließbare Fortsetzung der Geschichte, nach der sich jetzt dann das Problem ergibt, wenn Menschenrechte immer weiter ausgedehnt werden können, dann stellt sich die Frage, wenn Eigentum etwas ist, was einen Status in der Geschichte jeweils festschreibt, wie steht dann diese Expansion zu diesen Eigentumsrechten? Und da ist es natürlich eine wichtige Strategie von Balibar, zum Beispiel auf Informationstechnologie hinzuweisen, weil der Informationstechnologie geht sich glücklicherweise ganz schön aus. Ja? Nämlich, dass man sagt, da habe ich jetzt eine neue Ressource, und die neue Ressource ist glücklicherweise von der Art, dass es einen anderen Eigentumsbegriff im Zusammenhang mit ihr gibt. Dass man nämlich, wenn man was kopiert, sich nicht einfach die Sache aneignet, sondern sie einem gehört und den anderen auch gehören kann. Wissen im Allgemeinen, aber im Internet und im Digitalen bei Napster. Also Napster wäre eigentlich der neue ein Eigentumsbegriff, der aufgeschlossen zukunftsreich ist, der den Sinn von Eigentum selber verändert. Aber trotzdem hängt das Ding ein bisschen, weil du hast nicht umsonst sozusagen viel altgedientere Eigentumsbegriffe zitiert, mit Hauseigentum, Firmeneigentum, all diese Dinge, Eigentum an Geräten und Apparaten. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann für mich schon die Frage, ist es ein Menschenrecht, an dieser Stelle die Entwicklung stehen bleiben zu lassen, zu sagen, ich habe eine Geschichte, in der ich mir mein Auto gekauft habe und ich habe ein Recht darauf, mich zu wehren, dass dieses Auto mir jetzt weggenommen wird und gesagt wird, na, das Carsharing ist besser. Ist das die Sache, wo man stehen bleiben muss? Dann hat man aber auch einen retardierend konservativen Aspekt in den Menschenrechten. Ne? Oder aber kann man sagen, du hast kein Recht auf dein Auto, du hast das Recht auf nichts, was du dir erworben hast. Es sei denn, es lässt sich in einem Zukunftsprozess kurzzeitig, zwischenzeitlich irgendwann mal legitimieren. Und das ist dann aber der schöne dynamische Begriff der Menschenrechte, der gleichzeitig aber natürlich sehr große Irritationskraft hat. Ne?
Ja, im Grunde mit dem Begriff der sozusagen Hoffnung der Zukunft in der Geschichte in eins fällt. Mhm. Also insofern klassische Fortsetzung von Geschichtsphilosophie sein.
Aber das scheint mir dann auch ein bisschen, soll ich sagen, das scheint mir dann ein hochriskantes Unternehmen. Also Menschenrechte in diesem Sinn im Prinzip Hoffnung zu linken, ist ein wirklich politischer Kampfakt, würde ich mal sagen, weil das Prinzip Hoffnung ist mir einfach zu wenig greifbar. Ja.
Er sagt es ja nicht, ich unterstelle es ihm.
Ja. Also naja, aber mir scheint es schon da drinnen zu sein. Ja. Es scheint da schon so Restbestände von, wir wissen, wo es lang geht, in welche Richtung das Ding geht. Wir brauchen nur die Linie von den Großgrundbesitzern über das Frauenrecht, Frauenwahlrecht zu dritter Welt, Emanzipation, Entkolonialisierung weiterzuziehen. Und wenn wir das weiterziehen, dann wissen wir, wo wir die Menschenrechte in Zukunft zu finden haben.
Das Problem hatten wir ja letztes Jahr mit Lafont und Gaucher. Also einerseits immer wieder diese Betonung mit der Unbestimmtheit, also gerade diese Lehre der Menschenrechte. Und andererseits kommt in den Text dann immer wieder auch vor, also bei Lafont und Gaucher, zuerst die Wahnsinnigen, dann die und dann die und dann die und immer wieder mehr Ausweitung bis zu den Tieren, dass man sozusagen so ein Art Schema ist, wohin man nicht mehr zurückfallen darf.
Also ich habe auch ein Problem, wenn man jetzt diese Menschenrechte als einen dynamischen Prozess betrachtet mit solchen patriarchalen Weltordnungen, weil warum stellt man eine Dynamik in der Zeit über eine Dynamik, eine interkulturelle Dynamik? Ja? Also warum sagt man jetzt zum Beispiel, die Informationstechnologie zeigt uns ganz neue Eigentumseigenschaften oder ganz neue Charakteristika von etwas wie Eigentum, und warum führt man diese Diskussion jetzt in eine Entwicklung, die in die Zukunft gerichtet ist, warum kann man eine solche Diskussion nicht eben so interkulturell auffassen und dann ganz interkulturellen Eigentumsformen arbeiten, wie beispielsweise diese australischen Aborigines Gedanke, dass der Mensch den Dingen gehört. Ja? Das wäre dann eine interkulturelle, nicht eine Diskussion, nicht eine, die dynamisch in der Zeit ist, weil diese Dynamik in der Zeit ja diesen Universalitätsaufspruch aufgibt, indem man sagt, hier stehen wir jetzt und da gehen wir hin, aber dieses Wir und das Jetzt nicht relativiert wird.